Herzlich willkommen zum Community-Podcast Onkopilotin Talks, dem Podcast rund um das Thema metastasierter Brustkrebs. Denn metastasierter Brustkrebs findet oft am Rande der Gesellschaft und ungesehen statt. Diese Folge ist Teil einer Sonderreihe zum Thema Breast Care Nurses. Dies ist ein länderübergreifendes Projekt, das von Gilead Deutschland und Gilead Österreich in Kooperation mit der Initiative More Momente im Leben initiiert wurde. Mein Name ist Alexandra von Korff. Ich bin selbst Brustkrebsbetroffene und freue mich nun, mit drei tollen Expertinnen und Gästinnen aus Deutschland und Österreich ein paar Episoden moderieren zu dürfen. In denen geht es um die Breast Care Nurse und ihre bedeutende Rolle bei der Unterstützung von Betroffenen mit metastasiertem Brustkrebs. Denn die Breast Care Nurse stellt ein essentielles Glied in der Behandlung von Brustkrebsbetroffenen dar. Ein Hinweis vorab. Da unsere Gesprächspartnerinnen sowohl aus Deutschland als auch aus Österreich stammen, können ihre Antworten länderspezifische Aspekte enthalten, auf die wir im Verlauf des Gesprächs gezielt eingehen werden. In den Shownotes dieser Folge finden Sie hilfreiche Links zu unterstützenden Materialien und wichtigen Anlaufstellen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Auf onkopilotin.de und unserem YouTube-Kanal erwarten Sie ergänzende Informationen, Videos und Downloads zu Themen wie therapiebegleitende Maßnahmen, Psychoonkologie oder der Kommunikation mit dem Umfeld und ÄrztInnen. Geschichten von PatientInnen und ihre speziellen Momente, die in Kunstwerken ausgedrückt wurden, können Sie auf more-momente.at entdecken. More wie im Englischen mehr. Wir möchten zudem betonen, dass sich manche Regelungen auf Bundes- und Landesebene grundlegend unterscheiden können und Betroffene sich bei Fragen an spezialisierte Anlaufstellen wenden sollten, wie etwa die Deutsche Krebshilfe, die Österreichische Krebshilfe, Selbsthilfegruppen vor Ort, Beratungsstellen in Kliniken oder den Sozialdienst der jeweiligen Krankenkasse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Onkopilotin Talks. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen und mit dabei sind die bekannten Mit-Podcasterinnen Esther, Lisa und Claudia. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema metastasierter Brustkrebs, verändertes Körperbild und Intimität. Damit fange ich direkt mit der ersten Frage an. Lisa und Esther, wie kann sich denn das Körperbild verändern durch eine Brustkrebsbehandlung, sei es nach einer Operation oder während einer laufenden Therapie?
Nicht nur durch eine Mastektomie, also eine komplette Entfernung der Brustdrüse, ändert sich das Körperbild meiner Patientinnen. Auch eine Narbe kann als störend empfunden werden oder eine Asymmetrie, also ein Ungleichgewicht, eine ungleiche Optik, kann hier den Patienten so beeinflussen, dass er sich in seinem eigenen Körper nicht mehr wohlfühlt.
Und was beobachtet ihr beim Thema Haarverlust, auch wenn die Wimpern und die Augenbrauen ausfallen oder sich die Haut oder auch die Fingernägel verändern?
Der Verlust der Haare wird als besonders dramatisch empfunden, weil es ein Stigma nach außen ist. Jedem wird hier signalisiert, es ist etwas nicht in Ordnung und damit verliert der Patient auch das Recht zu entscheiden, wer was über seine Erkrankung erfährt. Und hier Patienten empathisch zu begleiten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Breast Care Nurse. Also ich glaube, das ist bei dir auch so, Esther, oder?
Der Haarverlust ist natürlich auch bei unseren Patienten immer ein großes Problem. Und gerade in der metastasierten Situation wollen die Patientinnen immer wissen, ob sie das jetzt ein weiteres Mal durchmachen müssen. Beruhigend ist dabei jetzt aktuell zu wissen, dass nicht alle Medikamente einen kompletten Haarausfall verursachen müssen, sondern dass es jetzt auch Medikamente gibt, die das nicht immer machen. Und dass es natürlich immer die Möglichkeit gibt, die Haare, Wimpern etc. auch zu kaschieren. Und ich gebe da immer gerne Tipps zu Perückenstudios, Hüte, Bindetechniken, Schminktipps, die sozusagen wirklich das Problem immer zumindest so ein Stück weit kaschieren können. Und sage natürlich auch, dass es ein eher kosmetisches und natürlich ein riesengroßes emotionales Problem ist, aber es keine langfristigen körperlichen Beschwerden verursachen wird. Und das beruhigt die Frauen dann am Ende auch.
Auf jeden Fall. Claudia, wie hast du denn selbst die Veränderungen deines Körpers während der Therapie wahrgenommen? Und was hat denn das mit dir gemacht und was hat dir vielleicht auch geholfen in der Situation?
Ja, der Weg mit einer Krebstherapie ist immer abenteuerlich. Mal wird man positiv, mal negativ überrascht und man weiß definitiv nie, was kommt oder welche Nebenwirkungen einen treffen. Mein Körper hat sich vor allem durch zahlreiche Narben verändert. Eine Brustnarbe sowie mehrere Narben am Bauch infolge diverser Leber- und Bauchfelloperationen. Während der Akuttherapie kam dann der gefürchtete Haarausfall dazu, außerdem Hautveränderungen wie das Hand-Fuß-Syndrom und verschiedene Pigmentstörungen. Ich habe die Flecken immer liebevoll Leo-Flecken genannt, sowie ganz generell trockene Schleimhäute. Also da hatte ich wirklich alles davon.
Magst du ganz kurz sagen, das Hand-Fuß-Syndrom, was das ist?
Das Hand-Fuß-Syndrom würde ich beschreiben mit, man geht auf einer heißen Herdplatte mit integriertem Nagelbrett. Also es tut wirklich verdammt weh. Die Hände, die Fußsohlen sind geschwollen, die Haut bricht auf, man hat Schmerzen. Das ist alles nicht sehr angenehm. Aber man kann nach Rücksprache mit dem Ärzteteam die Therapie anpassen und man kann immer cremen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und das alles trägt natürlich nicht dazu bei, dass man sich im eigenen Körper wohlfühlt. Das muss man in aller Deutlichkeit festhalten. Aber ich habe ganz spontan immer versucht, das Positive im Negativen zu erkennen. Ohne den Haarausfall hätte ich nie zu meinem Signature-Haircut gefunden. Das ist das Gute an der Sache. Und eine neue Therapie ließ dann auch wieder das Hand-Fuß-Syndrom abklingen und gegen trockene Vaginalschleimhäute hilft Gleitgel. Und so habe ich immer versucht, mir ein Mittelchen zu finden, damit ich wieder gut in die Zukunft schauen kann. Und gerade in Bezug auf das veränderte Körperbild haben die Breast Care Nurses oft ganz hervorragende Tipps. Und ich habe jetzt auch noch einen Special Input, nämlich Schmink- und Fotoworkshops können in Sachen Körpergefühl wirklich wahre Wunder wirken. Ich habe das immer wieder gesehen. Da gibt es Angebote wie Feel Again oder Face It With A Smile in Österreich oder Recover Your Smile in Deutschland. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Diese Aktionen helfen ganz enorm dabei, dieses neue Ich anzunehmen und sich wieder schön zu fühlen.
Ja, das werden wir natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinken, diese ganzen wertvollen Tipps, die hier geteilt werden. Ich würde gerne die Frage nochmal an die Lisa und die Esther richten. Wenn es um das veränderte Körperbild geht, das ist natürlich auf der einen Seite der Patient oder die Patientin sind betroffen, aber sind ja nicht die einzigen wahrscheinlich, sondern es gibt ja Angehörige, Partnerinnen, Kinder. Wie wirken denn diese Veränderungen auf das Umfeld, beziehungsweise wie wird darüber gesprochen oder wie sprecht ihr das an?
Wir wissen von uns, wie es ist, wenn wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen. Warum auch immer, gehen wir auch nicht so entspannt mit dem Umfeld um. Ich bin ein Freund davon, dass man klare Worte findet, damit sich Co-Betroffene, Angehörige, Freunde oder wer auch immer im Boot dabei sind und die Patienten da gut begleiten können. Kinder sind immer ein heikles Thema, gerade bei Veränderungen des Körperbilds. Aber Kinder gehen mit einer Veränderung viel leichter um, als wir denken. Sie müssen nur altersgerecht aufgeklärt sein. Ein Schweigen oder wenn man sie ausgrenzt komplett aus dem Prozess, interpretieren sie dann oft als Fehlverhalten, das sie selber an den Tag legen, das gar nicht gegeben ist. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, altersgerecht Kinder einzubeziehen.
Das ist ein super Punkt. Ich hatte ja auch mit meiner Erkrankung kleine Kinder. Und ich muss sagen, die haben so einen natürlichen Umgang in der Kita auch. Für die ist das dann, okay, dann hast du halt keine Haare. Mhm. Ne, dann ist das so. Das ist auch meine Erfahrung. Mhm. Esther, wie ist denn das bei dir?
Ja, gerade mit den Haaren. Ich glaube, das sollte man wirklich ganz offen ansprechen. Und wenn die Kinder auch wissen, was passiert mit der Mutti, dann können die damit einfach umgehen. Aber ich erlebe das leider auch immer wieder, dass Narben zum Beispiel häufig versteckt werden. Das ist wirklich so ein Problem, das in der Öffentlichkeit noch nicht wirklich gut angekommen ist. Und es ist wirklich gerade so wichtig, sich am Ende auch für die richtige OP-Methode zu entscheiden. Da geht es jetzt natürlich in erster Linie immer um das onkologische Ergebnis. Das sollte natürlich immer im Vordergrund stehen. Aber trotzdem muss die Entscheidung immer gemeinsam mit dem Arzt und der Patientin getroffen sein. Und so lässt sich auch ein Verlust der Brust oder eine große Narbe an der Brust auch vielleicht besser darstellen und besser verarbeiten für die Patientin. Und da ist oft hilfreich, sich wirklich auch nochmal eine zweite Meinung irgendwo einzuholen und auch vielleicht ein Stück weiter nach hinten zu gucken, was passiert irgendwann mit der Gegenseite. Kann man da vielleicht auch nochmal korrigieren? Kann man da vielleicht was angleichen, damit eben nicht diese Asymmetrien zum Vorschein kommen? Und das ist wirklich wichtig, dass auch in Gesprächen vorher, bevor es eben wirklich um die erste OP geht, auch zu klären. Und so kann sich die Patientin dann wirklich auch wieder wohlfühlen in ihrer eigenen Haut.
Also es gibt ja ein Therapiegespräch und da wird ja natürlich darüber gesprochen, ob jetzt eine OP wahrscheinlich ansteht. Sprecht ihr dann nochmal separat über Brustprothesen, Rekonstruktion möglicherweise oder kommen die Patientinnen dann eher auf euch zu oder wie läuft das ab?
Also wir sprechen ganz offen mit den Patienten drüber und wenn das Diagnose- oder Therapiegespräch auf eine radikale OP kommt, wird automatisch bei uns auch ein Termin mit einem plastischen Chirurgen gemacht.
Also radikal heißt Mastektomie, dass die Brüste abgenommen werden.
Genau. Und es ist in dem Fall auch völlig egal, wie alt die Patientin ist. Auch eine 70-jährige Frau muss sich in ihrem Körper wohlfühlen. Die Möglichkeiten sind dann natürlich auch eingeschränkt, je nach Komorbiditäten. Das bedeutet Begleiterkrankungen, die Patientinnen haben, die Art der Erkrankung und so weiter. Das muss man dann abwägen. Und ich habe auch oft jüngere Damen, die sagen, sie wollen im Moment gar nichts. Auch das ist zu respektieren, wenn sie im Moment keinen Aufbau wollen. Aber auch da mache ich einen Termin mit der Plastik, einfach damit sie ihre Optionen kennen. Ich bin ein großer Freund davon, Möglichkeiten zu haben und sich frei zu entscheiden und einfach dann, wenn der Moment da ist, dann diese Optionen vielleicht auch etwas später erst, aber doch wahrnehmen zu können.
Wenn man zumindest weiß, dass man die Option hat, ein Wiederaufbau ist ja manchmal auch gar nicht möglich oder so, ne?
Genau.
Wie siehst du denn das, Esther?
Also bei uns ist es ähnlich. Wir operieren als Gynäkologen zumindest an unserer Klinik ärztlicherseits selber. Also wir brauchen die plastischen Chirurgen eigentlich zumindest an der Charité nicht für die Aufklärung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich zum Beispiel persönlich auch immer gerne mal Bilder zeige. Dafür nutze ich zum Beispiel vom Busenkollektiv das Let Your Scar Shine Buch. Da sind ganz viele Bilder von erkrankten Frauen drin, die sich diversen OP-Methoden unterzogen haben. Und das ist ganz neutral zu betrachten. Und
ist das mit den goldenen? Mit den goldenen?
Genau.
Das habe ich auch schon. Das habe ich in Österreich auch. Ja.
Genau, das ist so ein Buch, wo quasi die Narben der Frauen so mit so Goldflitter hinterlegt sind. Sehr schön aufgemacht und man kann quasi anhand der Bilder gut erklären, wie sowas im Nachgang auch aussehen kann. Und ich bin total bei Lisa, egal in welchem Alter sich eine Patientin befindet, es hat jede Frau ein Recht auf eine vernünftige Operation, die zum Körperbild passt, die eine schöne Narbe macht, die alle Probleme löst. Und ich finde, ich habe auch immer alles da. Also es geht darum, meiner Patientin auch ein Implantat zu zeigen, eine Brustprothese zu zeigen, wie sowas hinterher aussehen kann, dass sie sowas mal in der Hand halten. Das ist so wichtig und hilfreich für die Entscheidungsfindung. Und manchmal braucht es auch mehrere Termine, um dann am Ende wirklich abzuwägen, wie man sich operiert. Und man muss wirklich immer gucken, dass es auch die Entscheidung der Patientin ist. Oft kommen die Partner mit dazu oder der Partner mit dazu. Aber um es am Ende selber zu akzeptieren, muss die Entscheidung am Ende bei der Frau selber liegen. Und es sind ja manchmal auch wirklich gravierende Einschnitte, die darauf zukommen und auch langwierige Prozesse, wenn man dann sagt, man gleicht die andere Seite zum Beispiel auch nochmal an, passiert das ja erst oft Monate später.
Claudia, wie ist denn deine Erfahrung da rund um die Entscheidung? Bei dir ist, du hast das schon erwähnt, es handelt sich ja nicht nur um Brust-OPs, sondern mehrere OPs an deinem Körper. Aber wenn es jetzt um die Brust zum Beispiel geht, wie bist du denn da mit dieser Entscheidung umgegangen? Und wie hast du auch vielleicht mit deinem Umfeld kommuniziert, wenn es Unsicherheiten gab?
Ich fange ganz am Anfang an. Also für mich war der Haarverlust damals irrsinnig einschneidend. Und meine erste Frage war nicht, werde ich wieder gesund, als metastasierte, sondern meine erste Frage war, werde ich die Haare verlieren? Also so zentral war dieser Haarverlust bei mir. Mhm. Und der Gedanke daran war für mich ganz schrecklich. Und ich habe auch beim Abrasieren der Haare damals wirklich bittere Tränen geweint, weil da war die Krankheit für mich das erste Mal so richtig sichtbar und spürbar. Ich habe den Peter, mein Mann, damals gebeten, mir die Haare abzurasieren und so circa 1 Zentimeter wieder dran zu lassen, damit ich mich langsam daran gewöhnen kann. Hat er gemacht, aber hat dann auch die Maschine nach getaner Arbeit wieder auf Null zurückgestellt. Und dann ist ihm aufgefallen, dass er am Hinterkopf eine Strähne vergessen hatte, ist nochmal drüber gegangen und schwupps hat er mir eine Landebahn eingefräst. Und seitdem weiß ich, dass man gleichzeitig weinen und lachen kann. Und dieser Moment hat damals für uns wirklich einiges entkrampft. Wir haben uns daraufhin natürlich für die Glatze entschieden. War nicht ganz einfach, sich selbst das erste Mal mit Glatze zu sehen. Aber man findet einen Weg damit. Und häufig ist es ganz einfach sehr schön, wenn da Angehörige mit dabei sind, vor allem auch Kinder mit dabei sind beim Abrasieren. Warum? Es ist einerseits ein guter Weg, um diesen oft schmerzhaften Prozess nicht alleine durchleben zu müssen. Und für die Familienmitglieder, für die Kinder ist vielleicht dann der Schock oder die Überraschung, je nachdem, im Hinblick auf die optische Veränderung nicht ganz so krass.
Ja, das hatte ich auch, genau das
Hattest
Thema. Ich habe erst die Kinder mit zum Friseur genommen, habe gedacht, wir machen das mal stufenweise, erst ein kurzer Schnitt. Und dann waren sie auch dabei, als ich die Haare dann abrasiert habe. Ich dachte auch, das gibt ja nicht einen schlimmeren Schock, als wenn man jemanden plötzlich wieder sieht und der hat dann keine Haare mehr, ne?
Ganz genau. Und den Haarverlust kannst du dann ja gut kaschieren mit einer Perücke, mit einer Haube, mit einem Tuch, mit einem Turban. Da gibt's ja ganz, ganz viel. Und ich möchte noch sagen, nichts davon ist richtig und nichts davon ist falsch. Es geht einfach nur ums persönliche Wohlbefinden der Frau. Und was meinen Narben betrifft, so habe ich anfangs immer damit gehadert und habe auch andere gewarnt, wenn ich mich im Bikini oder in Unterwäsche gezeigt habe. Und damit habe ich dann aufgehört, als eine Freundin einmal meinte, sag, warum entschuldigst du dich eigentlich immer dafür, wie du bist? Und sie hatte einfach so recht damit. Ich bin jetzt so und da gibt's bei der Brust, da gibt's am Bauch Narben. Und diese Narben trage ich mittlerweile mit einem gewissen Stolz und sehe sie nicht mehr als Makel, denn sie zeigen, welch schwieriger Weg da hinter mir liegt. Und ja, da ist auch wirklich ein Quäntchen Stolz, dass ich noch immer da sein darf. Und generell war es mir immer wichtig, alle Unsicherheiten anzusprechen, mit Peter zu sprechen, mit meinem Umfeld zu sprechen. Und das hat dem Thema eigentlich meist jeglichen Schrecken genommen und deshalb von meiner Seite ein großes Plädoyer für offene Worte.
Ja, das ist das andere Thema, was wir heute hier ansprechen wollten, ist die Intimität. Offene Worte und Intimität sind ja auch oft im Widerspruch. In Bezug darauf, auf dieses Thema, Claudia, was hast du da neu über dich gelernt oder hast du dich neu definiert vielleicht? Magst du davon erzählen?
Wenn du auf Intimität anspielst, ja, als metastasierte Brustkrebspatientin rückt Sex, rückt Intimität natürlich zunächst einmal weit in den Hintergrund. Da dreht sich alles darum, wie überlebe ich die nächste Behandlung, schlägt die Therapie an, was zeigt die Bildgebung. Das ist alles völlig normal. Aber irgendwann wächst auch wieder der Wunsch nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach Sexualität. Und wichtig ist auch hier mit dem Partner oder der Partnerin offen über alle Wünsche, über Bedürfnisse, über Sorgen zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass sich so gemeinsam eine Lösung finden lässt, die für beide Seiten erfüllend ist. Und oft braucht es einfach nur Zeit und ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen. Und schon sieht es in der Love World wieder ganz anders aus.
Der Love World.
Süß, das übernehme ich.
Ein schönes Wort.
Ja.
Lisa und Esther, sind denn Claudias Erfahrungen da typisch oder ist das eher die Ausnahme? Und mit welchen Hürden, Missverständnissen, vielleicht sogar Mythen und Unsicherheiten habt ihr denn im Zusammenhang mit Intimität und Krebs am häufigsten zu tun? Also wie sprecht ihr mit Patientinnen darüber? Sprecht ihr das Thema an oder kommen die vielleicht selber auf euch zu? Was sind denn da so eure Erfahrungen? Lisa, magst du vielleicht erzählen?
Alles ist da möglich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die Patientinnen dort abholen muss, wo sie stehen. Wenn dann die erste Hürde mal genommen ist und das Thema aktiv im Raum steht, sprudelt's meistens von allein und sie hören gar nicht mehr auf. Ja, aber jemanden zwangs zu beglücken mit einem Thema, das vorher nicht wichtig war oder vorher nicht angesprochen wurde oder gerade nicht aktuell wichtig ist, finde ich es eher kontraproduktiv. Also jemanden dort abholen, wo er steht und vielleicht ein bisschen zu erspüren, wo da der Redebedarf ist. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft und das Wichtigste.
So sehe ich das eigentlich genauso. Also ganz individuell, jeder ist unterschiedlich, jede Beziehung und Partnerschaft ist anders. Der Schlüssel ist wirklich häufig das Reden, das ist so meine Erfahrung. Und so können die ganzen Ängste und Missverständnisse, die oft da sind, schnell aus dem Weg geräumt werden. Aber es ist wirklich ganz individuell und man muss auch nicht auf Teufel komm raus reden. Aber wenn es thematisiert wird, dann sollte man auch mit offenen Worten zu einen Rat wissen und eben auch zuhören können. Ne? Also das sind ja oft die Schlüssel unseres Erfolgs als Breast Care Nurses.
Mhm, definitiv.
Das stimmt natürlich auch. Und was sind denn so typische Fragen, mit denen ihr konfrontiert werdet, wenn es um das Thema Sexualität und Intimität geht?
Also die Partner haben oft Angst, dass sie die Betroffenen überfordern, wenn sie sich Nähe wünschen. Ich meine, Sexualität ist so viel mehr als nur ein simpler Geschlechtsakt. Ja, dazu gehört Nähe, Küsse und ganz, ganz, ganz viel mehr. Und meine Patientinnen haben dann oft im Gespräch dann die Angst, nicht mehr sexuell attraktiv für den Partner zu sein. Das ist meistens völlig unberechtigt und ganz einseitig auch dieses Gefühl. Partner empfinden das gar nicht so, aber meine Patientinnen haben die große Befürchtung. Und da kann man dann als Breast Care Nurse schon ein bisschen auch die Vermittlerrolle einnehmen, glaube ich.
Esther, bist du auch Vermittlerin?
Ja, bei mir kommt das häufig wirklich über die Nebenwirkungen der Medikamente. Wir beginnen oft wirklich mit Scheidentrockenheit, Libidoverlust unter der Antihormontherapie und dann beginne ich zuzuhören und dann kommt meistens auch der Rest. Also wenn man da ins Gespräch kommt, öffnen die sich und dann muss man wirklich reden.
Und sprecht ihr denn dann auch mit den Partnerinnen über zum Beispiel Scheidentrockenheit und welche Hilfsmittel oder Behandlungsmöglichkeiten empfiehlt ihr in solchen Fällen?
Ich spreche es ganz offen, so wie die Esther auch an, und zähle die Scheidentrockenheit bei der Etablierung von einer antihormonellen Therapie gleich als Nebenwirkung auf, weil damit ist das Wort schon gefallen und damit hoffentlich eine Barriere auch gleichzeitig, wenn es einmal im Raum gestanden ist. Ich empfehle dann auch immer Hilfsmittel, sich in der Apotheke gut beraten zu lassen, gerade bei Gleitmitteln. Wobei bei meinen östrogenpositiven Patientinnen ist natürlich im Vordergrund, dass da kein Hormon enthalten ist. Im Zweifelsfall und im Bedarfsfall empfehle ich immer, mit dem Behandlungsteam bzw. mit dem behandelnden Arzt zu sprechen. Ich bin auch ein Freund des Nachlesens. Wer unsere Podcast-Serie kennt, weiß, ich mag ganz viele Broschüren. Ich mag Dinge mitgeben. Und da gibt's von Onkopilotin auch eine Broschüre zu trockenen Schleimhäuten, die man da auch gut empfehlen kann. Wenn das Thema verbal nicht gut abhandelbar ist, zum Nachlesen ist es immer ein Tipp.
Ja, auch das werden wir natürlich in den Shownotes wieder aufführen. Und welche speziellen Auswirkungen haben denn, sei es jetzt die Antihormontherapie oder die anderen Therapien, auf das sexuelle Empfinden? Also was passiert mit Lustverlust oder Schmerzen beim Sex? Was ratet ihr denn da Patientin?
Also in der Regel vorher drüber reden, langsam rantasten, den Körper neu entdecken. Wie Lisa eben schon sagte, auch wirklich Gleitgels verwenden. Bei Hormonzusätzen sollte das immer irgendwie in Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Also da würde ich als Breast Care Nurse auch immer zwar den Weg vorbereiten, das offen auch beim Arzt anzusprechen, aber grundsätzlich sollte das immer in Absprache mit dem Arzt erfolgen. Und eben wirklich auch sagen, es muss nicht immer Sex sein, auch mal Nein sagen dürfen. Das ist ja das, was viele Frauen im ersten Schritt nicht sich unbedingt wagen. Aber Nein ist in so einem Fall auch ein geschlossener Satz. Und aus einer Umarmung kann eben auch oft mehr werden. Und Berührungen sind halt fürs Wohlbefinden so super wichtig, dass man jeden Partner oder den Partner in der Partnerschaft dazu auch ermutigen sollte.
Nein ist ein geschlossener Satz. Was ich heute wieder lerne bei euch, ja, gefällt mir irrsinnig gut, ja. Aber so ist es. Libidoverlust, den kann man ansprechen und sagen, ich habe schlicht und simpel keine Lust. Nein ist ein geschlossener Satz, habe ich gelernt, ja. Was ich auch immer gern mache, ist, dass ich mich so ein bisschen herantaste, wann treten die Schmerzen auf? Bei welchen Praktiken kann man die vielleicht ändern? Da gibt's ganz viel Spielraum auch, ja. Und das auch einmal ansprechen, kann sein, dass man gegenüber einen roten Kopf kriegt, aber nach einer Minute ist der weg und wir besprechen ein Thema, das eigentlich in Zeiten wie diesen ganz natürlich sein sollte.
Und Kommunikation hilft da immer.
Immer.
Ja, ich sage, das Schreckgespenst ist ja oft größer, wenn es nicht angesprochen wird.
Richtig,
ne?
Wenn der Elefant im Raum steht, genau.
Und wie ist denn das? Wir haben jetzt natürlich über Partnerschaften gesprochen, aber es gibt natürlich auch viele Patientinnen, die nicht in Partnerschaften sind, die alleine sind. Und wie sprecht ihr denn mit denen? Weil es ist ja nun vielleicht auch ein Thema beim Daten oder wenn ich neu in Beziehung reingehe. Und welche Fragen und Unsicherheiten bringen solche Patientinnen denn oft mit? Und wie kann man da über das Thema sprechen, wenn man sich doch gerade erst kennenlernt oder vielleicht auf der Partnersuche ist?
Ja, oft sind die Ängste am Ende wirklich viel größer. Und wenn man vorher die Fragen vielleicht auch gut klärt, oft hat der Partner, den man da vielleicht gerade irgendwie frisch datet, ja auch irgendwelche Narben und Probleme. Also ich glaube, da geht auch viel erstmal über Reden, aber in vielen Fällen eben auch wirklich über die Narbe. Also dann setzen wir wieder auf Anfang. Wenn also im Vorfeld richtig geklärt ist, wie man operiert und was man alles machen kann und man ein gutes Körpergefühl hat nach der Operation, ist die Narbe dann eigentlich ein Teil von einem selbst, so wie Claudia das auch gesagt hat, dann gehört die Narbe eben mit dazu und dann findet man sich auch nicht unattraktiv und kann sich vielleicht auch von einem fremden oder von einem frisch kennengelernten Partner wieder ausziehen.
Mein Tipp hierbei ist Augen auf bei der Partnerwahl beim Daten. Ja. Also Frauen, die daten, sollten vielleicht in dem Fall nicht das Augenmerk unbedingt auf den 1,90 Meter großen Waschbrettbauch richten, sondern auf einen rücksichtsvollen, einfühlsamen zukünftigen Partner. Und ich darf aus eigener Erfahrung sagen, das spürt man ganz schnell, in welche Richtung da die Reise geht. Ja. Und wie bei allem bin ich auch hier ein Freund der klaren Worte. Das muss jetzt nicht unbedingt beim ersten Date sein, liebe Damen da draußen, ja, aber im Verlauf. Und ich glaube, zu einer guten Beziehung gehört letztendlich auch dazu, dass man irgendwann über alles sprechen kann. Ja. Und da die Scheu zu verlieren, glaube ich, das ist der Schritt, den man wagen muss.
Ja, es ist ja eigentlich auch nicht nur das Körperliche. Ne? Mhm. Man trägt ja ganz viele andere Themen auch mit sich mit, wenn es um das Thema Daten geht.
Jeder von uns trägt viele Themen mit.
Könnten wir eine ganze separate Folge auch nochmal darüber machen. Wie lässt sich denn das Thema Sexualität vielleicht auch neu entdecken? Also jetzt jenseits vom klassischen Sex. Habt ihr da vielleicht Tipps, Lisa?
Ja, Sexualität ist, so wie ich schon gesagt habe, so viel mehr als der Akt an sich. Den Partner vielleicht neu zu spüren und Missverständnisse auszuräumen und eine gute Kommunikation, wie schon gesagt, ist entscheidend. Ich habe da ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich hatte ein Paar, also die Patientin, die Dame war meine Patientin, war, glaube ich, 45 oder sowas, mit einem sehr lieben Partner, der auch beim Erstdiagnosegespräch dabei war. Ich habe den schon gekannt. Und dann ruft mich die Patientin an und klingt relativ traurig. Und ich sage, was ist los? Und sagt, mein Mann möchte mich einfach nicht mehr berühren. Ich glaube, ich bin nicht mehr attraktiv. Und ich habe mit ihr ein Gespräch geführt und habe sie gebeten, dass sie in der Folgewoche kommt, mit ihrem Mann gemeinsam vielleicht. Und am nächsten Tag ruft mich unabhängig von ihr der Mann an und sagt zu mir, mein Gott, Schwester Elisabeth, ich habe so ein großes Problem. Ich habe so Sehnsucht nach meiner Frau, aber ich will sie nicht bedrängen. Und das waren zwei Menschen, ein Problem und so ein leichter Weg, es zu lösen. Nur sie haben beide irgendwie nicht den Sprung geschafft, miteinander gleich drüber zu reden. Einer wollte niemanden bedrängen, also der Mann wollte die Frau einfach nicht drängen und sie hatte das Gefühl, sie ist nicht mehr attraktiv für ihn. Wir hatten dann ein tolles Gespräch, ich habe ganz belanglos mit anderen Dingen begonnen und gesagt, jetzt muss ich auch das Thema auf Libidoverlust, Scheidentrockenheit, können wir über das kurz reden? Sie schaut mich an und sagt, ich glaube nicht, dass mein Mann mich noch möchte. Der hat natürlich einen Aufschrei gestartet, gesagt, natürlich, ich liebe dich noch mehr als früher, ich begehre dich. Und also das Ende vom Lied war, die zwei sind sich in den Armen gelegen, sie haben sich wiedergefunden und es waren vier Sätze, die es gebraucht hat dazu. Ja? Und das ist entscheidend. Und darum bitte reden, 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 reden oder aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Auch das mag ich, seinem Partner mal einen Brief zu schreiben und hineinzuschreiben, ich liebe dich genauso, du bist genauso begehrenswert, kann auch vielleicht eine Brücke bilden und eine Barriere abbauen. Nur eine Möglichkeit.
Ich kann da eigentlich gar nichts ergänzen. Also Lisa, wirklich gute Kommunikation und von Claudia habe ich gelernt, es ist alles erlaubt, aber es ist es eben wirklich. Ne? Also ich glaube, damit ist es fast gesagt.
Absolut, es ist alles erlaubt, was beiden Spaß macht und niemanden überfordert. Und hier dürfen wir als Betroffene gerne mal den Ton angeben und klar kommunizieren, was geht und was nicht geht. Und es gibt so viele Spielarten, die beide glücklich machen. Das muss nicht immer klassischer Sex sein. Da gibt's einfach so viel, da gibt's Einfallsreichtum, der da gefragt ist. Aber es kann, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wieder genauso schön werden wie vor der Diagnose.
das ist doch mal ein schönes Schlusswort für diese Podcast-Folge. Den Einfallsreichtum kannst du vielleicht auf deinen sozialen Netzwerken teilen, Claudia,
wenn es da gibt. Aber natürlich doch.
Weil ich sage, das ist ja ein Cliffhanger, dass man eigentlich weitermachen sollte. Mhm. Vielen, vielen Dank. Wir haben heute über das Thema Körperbild, wir haben über das Thema Intimität, Sexualität gesprochen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bei euch dreien, dass ihr immer mit Rat und Tat und allem hier mir zur Seite steht und euer Wissen teilt. Jegliche Informationen teilen wir natürlich wie immer in den Shownotes und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Hier zuletzt nochmal der Hinweis, dass dieser Podcast natürlich nicht das persönliche Arztgespräch ersetzt. Jegliche therapiebedingten Entscheidungen sollten in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin erfolgen. Außerdem möchten wir klarstellen, dass etwaige Empfehlungen die Beratungspraxis unserer GesprächspartnerInnen widerspiegeln und nicht zwingend Empfehlungen von Gilead Österreich oder Gilead Deutschland darstellen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, Feedback oder eine Empfehlung. Teilen Sie die Folge gerne mit Menschen, für die es vielleicht hilfreich sein könnte. Hören Sie auch gerne in weitere Podcast-Folgen von Onkopilotin Talks rein. Auf den gängigen Streaming-Plattformen YouTube und der Webseite onkopilotin.de finden Sie Podcast-Episoden mit unterschiedlichen GesprächspartnerInnen zu verschiedensten Themen, wie zum Beispiel Sozialrecht, Langzeittherapie und Lebensqualität. Sie wünschen sich weitere Themen für diesen Podcast? Nehmen Sie gerne an unserer Umfrage auf onkopilotin.de teil und sagen Sie uns, was Sie interessiert. Weitere hilfreiche Informationen erhalten Sie zudem auf www.more-momente.at und www.onkopilotin.de. Wir bedanken uns sehr, dass Sie uns zugehört haben und freuen uns schon auf das nächste Mal.